In jenen Tagen ist jetzt 30 Jahre später, etwa 30 Jahre nach dem, was wir die letzten Verse gelesen haben über die Geburt von Jesus, den Stammbaum und seine ganz frühe Kindheit. Und dieser Messias, der im Alten Testament verheißene König der Juden, der verheißene Erlöser, der wird jetzt bald seinen Dienst beginnen. Aber bevor er die Bühne betritt, kommt sein Herold, sein Vorläufer, der Johannes der Täufer. Und er wird das Kommen des Königs ankündigen. Wie Gott es verheißen hat durch den Propheten Malachi. Das ist der Malachi, das ist der italienische Prophet in der Bibel. Der letzte Prophet. Und er hat gesagt, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereitet. Wie gesagt, Malachi war der letzte Prophet im Alten Testament. Und dann war 400 Jahre Stille. Es gab kein prophetisches Wort mehr an Gottes Volk. Und dann etwa 30 Jahre vor diesem Zeitpunkt hier hat Gott zum ersten Mal wieder gesprochen. Und zwar zu einem Priester namens Zacharias im Tempel. Und das war der Vater von Johannes dem Täufer. Und er hat zu ihm gesagt, Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes, das heißt der Herr ist gnädig, nennen. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und jetzt nach 400 Jahren zum ersten Mal wieder das prophetische Wort an das Volk. In jenen Tagen, Vers 1, kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und er spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Matthäus zeigt uns, dass Jesus der verheißene Messias ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Und hier wieder Prophetie. Von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes war ein wilder Mann, hat da draußen in der Wüste kampiert, Lederjacke von Kamelhaaren, den ledernen Gürtel. Erinnert an das Outfit von Elia, diesem wilden Propheten im Alten Testament. Es gab damals keine Müsli-Riegeln, also hat er Heuschrecken in seinen Taschen gehabt und wilden Honig als Snacks. Interessant, der Johannes der Täufer war ein Priester. Sein Vater Zacharias war im Tempel, war ein Priester, also war er ein Nachkomme eines Priesters, Sohn eines Priesters. Und ich bin mir sicher, er war der Albtraum all seiner Priesterkollegen. Er war sozusagen der Hippie, der Rebell unter ihnen. Aber er war auch anders als seine korrupten Kollegen, wie der Hohepriester Annas und Kaiaphas. Er hat mit Autorität gesprochen. Und wir lesen hier im Vers 5, dass die Menschen zu Tausenden zu ihm rausgekommen sind, dort an den Jordan in der Wüste, aus Jerusalem und aus Judäa und aus der ganzen Umgegend. Tausende Leute. Und ich bin sicher, die Römer, die haben da ein ganz genaues Auge drauf geworfen. Wir wissen, dass Soldaten dort waren bei Johannes dem Täufer. Die Juden, die waren ein rebellisches Volk. Und da war immer die Angst da vor einer Revolte. Und plötzlich strömen die Massen dort hinaus zu Johannes an den Jordan. Ich bin sicher, auch die Römer, die waren ein bisschen beunruhigt von dem Ganzen. Und was war seine Botschaft? Seine Botschaft war, tut Buße. Es war das Wort Gottes an sein Volk nach 400 Jahren der Stille. Das Erste, was Gott gesagt hat, war, tut Buße. denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Der König kommt. Und wo immer der König regiert, dort ist sein Reich. Also wenn Jesus in deinem Herzen regiert, dann bist du ein Teil von diesem Reich der Himmel. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, Vers 2. Der König kommt. Was soll unsere Reaktion darauf sein? Tut Buße. Johannes erfüllt die Prophetie von Jesaja Kapitel 40 hier im Vers 3. Dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wenn ein König sein Land besucht hat, eine Stadt besucht hat, dann haben sie Straßen gebaut, ihm die Wege geebnet, Weg für ihn gemacht. Wenn wir das nachlesen in Jesaja 40 im Vers 3, heißt es: bahnt den Weg des Herrn. Nur dort ist der Herr in Großbuchstaben geschrieben und das heißt für uns, dass da der Gottesname, das JHWH steht, Yahweh. Bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jesus ist nicht nur der Herr kleingeschrieben, unser Herr ist auch der Herr großgeschrieben. Jesus war Gott. Wie kann ein Mensch einen Weg bahnen für Jesus in seinem Herzen oder in seinem Leben? Wie können wir einen Weg bahnen für Gottes Wirken in unserem Leben? Johannes gibt uns hier den Schlüssel. Er sagt: Tut Buße. Wenn du nicht Buße tust, bist du nicht vorbereitet auf sein Kommen. Nicht vorbereitet auf den Herrn. Dein Herz ist nicht bereit, den Herrn zu empfangen. Das griechische Wort für Buße bedeutet so viel wie die Gesinnung ändern oder umdenken. Das hebräische Wort, was dem gleich ist, bedeutet so viel wie umkehren. Das ist, was Buße bedeutet. Buße bedeutet umkehren. Umdenken. Nicht, es tut mir leid oder ich fühle mich schlecht wegen dem, was ich getan habe. Nein. Umdenken, umkehren. Interessant, nach 400 Jahren war das das erste Wort Gottes an das Volk. Und gesagt: Tut Buße. Das ist das erste Wort des Evangeliums. Das ebnet den Weg für Gott in deinem Herzen. Es reicht nicht nur zu sagen: Oh, meine Sünden tun mir leid und ich suche mir irgendwelche Ausreden dafür. Nein, sondern Buße tun, umdenken. Gott, ich stimme dir überein, dass es Sünde ist. Das ist böse, das ist schlecht, das muss raus aus meinem Leben. Und Gott, ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung über mich selbst. Weil ich bin nicht gut in mir selbst. Ich habe den Himmel nicht verdient. Ich bin schuldig vor dir, Gott. Ich brauche dich, Jesus. Ich ändere meine Meinung über dich, Jesus. Ja, du bist wirklich Gott. Du bist der, der bezahlt hat für meine Schuld. Und ich brauche das Werk, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich glaube an dich und ich nehme das für mich persönlich an. Ich sehe das. Denken, ändern, umdenken, Einstellung ändern und dann umkehren. Ich wende mich ab von meinem alten Leben, von meinen Sünden, von diesem Stolz. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und jetzt sei du der Herr. Ich folge dir, ich will das tun, was du sagst. Sei du der König in meinem Herzen. Das ist, was Buße bedeutet. Und wenn wir wirklich Buße tun, dann wird es Veränderung haben in unserem Leben. In unserem Glauben, in unserem Denken, aber auch in unserem Handeln. Wir lesen ja, dass die Menschen zu Johannes gekommen sind im Vers 6 und sie haben öffentlich ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen. Manche Leute sagen: Oh, du darfst keine öffentlichen Bekehrungsaufrufe machen, das ist so der amerikanische Stil. Das macht man hier nicht. Ja, ich weiß nicht. Sieht aus, als wäre es ganz biblisch. Leute haben ja öffentlich ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen. Das war, was die Taufe des Johannes war. War eine Taufe der Buße, eine Taufe zur Umkehr, öffentliches Bekenntnis, ich kehre um. Das ist auch ein Aspekt von unserer Taufe als Christen. ein öffentliches Bekenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass ich Buße tue, dass ich umkehren will. Es ist natürlich viel mehr, es ist auch eine Identifikation mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung, ein öffentliches Glaubensbekenntnis und ein Zeichen für das, was Gott in meinem Herzen getan hat. Aber Buße, das ist was Zentrales, für unsere Beziehung mit Gott. Überhaupt in Beziehung mit Gott zu kommen. Solange wir in unserem Stolz beharren, unsere eigenen Wege gehen wollen, unsere eigene Religion schnitzen wollen und eigentlich selbst Gott sein wollen, dann können wir nicht gerettet werden. Bahn deinen Weg für einen Gott. Und es ist Buße, wie wir das tun. Dieser Stolz, diese eigenen Wege gehen, auf sich selbst vertrauen, das war das Problem von dieser zweiten Gruppe, die hier zu Johannes gekommen ist. Im Vers 5. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordans und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und jetzt kommen sie. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut! Pharisäer, das waren die Gesetzlichen, geprägt von einer äußeren Religiosität, vom Halten der Traditionen und der Vorschriften und der Waschungen und was immer sie hatten. Aber wenn ich diese äußerlichen Dinge tun, dann wäre ich Gott gefallen. Dann wird Gott mich annehmen. Und die zweite Gruppe waren die Sadduzäer, das waren die Liberalen. Das waren die Rationalisten. Die hatten auch irgendwie so ein religiöses Mäntelchen, aber die haben eigentlich nicht geglaubt an was Übernatürliches oder an die Auferstehung oder an Wunder. Gibt es auch heute solche Leute. Religion ist mehr so ein Image, das ich wähle. Es war mehr so eine politische Gruppe. Es war eine kulturelle Angelegenheit, so das christliche, was sind Ethik oder so. Aber sie haben nicht wirklich an Gottes Wort geglaubt. Ach, Gottes Wort, das ist schon so oft übersetzt worden. Kann das noch wahr sein? Das ist irgendwie, Gottes Wort ist irgendwie verborgen in Menschenwort. Und ach, woher soll ich wissen, welche Worte Jesus wirklich gesagt hat und welche nicht? Und diese Pharisäer, die Sadduzäer, die mochten diese christliche Ethik, christliche Moral, aber da war keine wirkliche Hingabe an Gott da. Sie haben nicht wirklich für Gott gelebt. Und Johannes steht hier ganz in der Tradition der alten Propheten im Alten Testament, die religiösen Leiter angeklagt haben. Nee, das waren die Leiter der Juden damals. Kommt die religiöse Elite. Und was sagt der Johannes? Er sagt, Otternbrut, ihr Schlangenkinder. Erinnert uns an den Sündenfall, am Anfang, wo Satan als Schlange erschienen ist. Ich finde es interessant, Jesus sagt zu derselben Gruppe in Johannes 8, er sagt, euer Vater ist der Teufel. Ihr seid Teufelskinder. Jesus hat gesagt, in Matthäus 12, er hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Bibel ist ziemlich schwarz-weiß. Entweder du bist Gottes Kind in Jesus oder du bist ein Kind des Teufels. Und Johannes sagt weiter zu ihnen im Vers 7, er sagt, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Konnten die gerettet werden? Ja, ich bin mir sicher, aber aus Gnade. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Manche von uns, oder wir alle können das sagen. Wer hat euch gewiesen, dem Zorn zu entfliehen? Es ist nur Gnade. Wir haben das nicht verdient, das ist sicher. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Aber Johannes sagt, ihr müsst mit euren religiösen Spielchen aufhören. Ihr müsst ernst machen mit Gott. Sagt weiter im Vers 8, er sagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. wieder, wenn du wirklich umkehrst zu Gott, wird es Veränderung geben in deinem Leben. Das ist was Praktisches. Jakobus hat gesagt, sei Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und ja, wir sind nicht gerettet aus Werken, aus irgendwas, was wir tun oder was in uns ist, sondern aus Gnade. Das ist ein unverdientes Geschenk durch das Werk Jesu allein für uns. Aber wenn du wirklich dein Leben in Gottes Hand legst, wenn du dich wirklich auf ihn einlässt, wenn er wirklich Herr sein darf in deinem Leben, dann wird es Frucht bringen, dann kannst du nicht dasselbe bleiben. Johannes sagt weiter im Vers 9, und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Denkt nicht, ihr werdet gerettet, nur weil ihr Juden seid, nur weil ihr Nachkommen Abraham seid. Es gibt die Menschen heute, die sagen, ich wäre gerettet, weil ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ist egal, was deine Eltern glauben, was glaubst du? Hast du Jesus persönlich in dein Leben eingeladen und sein Werk am Kreuz für dich persönlich angenommen? Als Bezahlung für deine Schuld. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Es wird nicht vererbt. Kirchgang macht dich nicht zu einem Christen, sondern nur eine persönliche Entscheidung, eine Lebensübergabe an Jesus. Johannes sagt im Vers 10, er sagt, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, an das Verborgene. Was ist in deinem Herzen? Jesus hat gesagt, von was das Herz voll ist, von dem läuft der Mund über oder auch das Leben, würde ich sagen. Regiert Jesus in deinem Herzen, dann wird gute Frucht da sein. Regierst du selbst, dann regiert letztendlich Satan und dann wird die Frucht auch schlecht sein. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Taufe im Heiligen Geist. Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. Wenn der Geist auf euch gekommen ist. An dem im Pfingsten haben wir das gesehen, wo der Geist ausgegossen wurde über seine Jünger. Gott hat seine Jünger zugerüstet. Aber hier ist auch die Rede von Taufe in Feuer. Wir verstehen, was die Taufe im Geist ist. Was ist die Taufe in Feuer? Manche sagen, das ist der reinigende Aspekt. Das ist das reinigende Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und es ist ein Werk, was der Heilige Geist in uns tun will. Er will uns Jesus ähnlich machen. Er will uns reinigen, wie bei einem Metall, das erhitzt wird und wo die Schlacke, die Verunreinigungen weggebrannt werden. Und manchmal hält der Herr uns ein bisschen ins Feuer, lässt uns durch schwierige Umstände durchgehen, um uns zu reinigen. Andere sagen, dieses Feuer spricht vom Feuer der Hölle. Sagen die Jünger Jesus, wird Jesus in seinen Geist taufen, mit dem Heiligen Geist taufen, die Ungläubigen, die ihm nicht nachfolgen, die wird er in das Feuer der Hölle taufen. Vers 12 sagt, seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Tenne ist der Ort, wo das Getreide gedroschen wurde damals. Wo sie diese Getreidekörner hingeworfen haben und drauf rumgetrampelt sind, rumgelatscht, sich das Korn von der Hülle abgelöst hat, von der Spreu. Und dann, diese Tenne war meistens auf einem Hügel, wo der Wind durchblasen konnte. Und vielleicht habt ihr schon Bilder gesehen. Und das hochgeworfen ist das Getreide mit der Spreu. Und das Getreide ist schwerer, das ist wieder hinuntergefallen, aber die Spreu hat der Wind weggetragen. Das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. oder Johannes hier verwendet, Entschuldigung. Und er sagt wieder im Vers 12, wieder reinigen. Und dann spricht er von Weizen, die wahren Christen, die wird er in die Scheune sammeln, in den Himmel. Aber dann gibt es die Spreu, die keine Jünger Jesu sind, die wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und die Bibel sagt, das ist Realität. Himmel und Hölle sind Realität, ob wir daran glauben oder nicht. Wird keinen Unterschied machen, aber Gott wird richten. Gott wird einen Unterschied machen zwischen denen, die Jesus nachfolgen und denen, die ihm nicht folgen wollen. In der Offenbarung im Kapitel 20 lesen wir davon. Vers 15 heißt es, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also dieser kommende Messias, der König der Juden, wird auch ein Richter sein. Und er wird richten, er wird trennen, die Spreu vom Weizen. Die ihm vertrauen, von denen, die stolz sind, die auf sich selbst vertrauen. Die einfach nur äußerlich religiös sind. Behaltet das im Hinterkopf. Johannes sagt es im Kontext hier zu diesen religiösen Leitern, zu religiösen Menschen, die nach außen die Superheiligen waren, die Priester, die Theologen. Blättert weiter ein paar Seiten. Matthäus Kapitel 7. Sehen wir, was Jesus zu diesen selben Leuten gesagt hat. Fangen wir an, im Vers 19 zu lesen. Er sagt, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, religiöse Menschen. Und sie sagen die richtigen Worte. Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Wunderwerke getan. Dämonen ausgetrieben. Sagen die richtigen Worte, gehen vielleicht sogar in die Kirche, tun äußerlich diese tollen Dinge. Wir würden alle sagen, Mann, das klingt nach einem Christen. Und doch, ich habe den Eindruck, diese Leute hier sind selbst getäuscht. Sie glauben, dass sie gerettet sind. Sie glauben, dass sie die richtige Frucht haben für einen Menschen, der gerettet ist. Aber naja, sie fangen sogar an zu argumentieren mit Jesus. Aber Jesus, wir haben doch. Wir haben uns doch den Himmel verdient. Und doch hören sie die furchtbarsten Worte hier, die je ein Mensch hören kann. Jesus sagt, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ihr wart religiös, ihr habt vielleicht ein moralisch gutes, äußerlich christliches Leben gelebt. Aber ihr hattet nie eine persönliche Beziehung mit mir. Ich habe euch nie gekannt, nie persönlich gekannt. Und seht, was er zu ihnen sagt. Er sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die Bibel sagt uns, unsere Werke, unsere Gerechtigkeit, womit wir aus eigener Kraft Anerkennung vor Gott verdienen wollen, sagt, es ist wie ein beflecktes Kleid. Das Einzige, was annehmbar vor Gott ist, ist unser einfaches Vertrauen auf Jesus Christus, auf das, was er für uns getan hat, was er bezahlt hat für unsere Schuld, er uns erlöst hat und dass er uns in den Himmel bringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese diese Dinge und tut euch das Herz nicht weh, wenn ihr das lest. Es gibt offensichtlich Menschen, religiöse Menschen, die getäuscht sind. Die glauben, dass sie gerettet sind, dass sie auf dem Weg in den Himmel sind. Aber in der Wirklichkeit sind sie auf dem Weg in die Hölle. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage heute Morgen. Kennst du Jesus persönlich? Bist du Weizen oder bist du Spreu? Wo gehst du hin? Wenn du jetzt da rausgehst und dich überfährt ein Auto und du stirbst, wo gehst du hin? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? In intimer Beziehung, Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Heiligen, in seiner Herrlichkeit, oder ewig getrennt von ihm? An einem Ort, wo es da sehr einsam ist und dunkel und heulen und Zähneknirschen. Das ist eine wichtige Frage. Ich meine, weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst heute Morgen? Und weißt du, dass, ob du nicht getäuscht bist? Oder bist du sicher, dass du nicht getäuscht bist, wie einer von diesen Leuten hier? Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du es heute Morgen herausfindest. Ich denke an diese Geschichte von Otto. Diese Geschichte, wo er erzählt, ja, er wollte sich mal das Hemd aufknöpfen und ihm ist aufgefallen, ich habe gar kein Hemd an. Oder das Schuh zubinden. Und bei der Gelegenheit wollte er sich die Socke hochziehen und ihm ist aufgefallen, er hat gar keine Socke an und so weiter. Und ist ihm aufgefallen, er hat gar keine Hose an, er war nackt. Dann sagt er, Gott sei Dank ist mir das in der Dusche passiert und nicht auf der Straße. Ich meine, was für ein Segen, wenn wir draufkommen, dass wir nackt sind, vielleicht nackt vor Gott, heute Morgen in der Gemeinde hier und nicht, wenn wir vor Jesus stehen. Viel besserer Zeitpunkt. Die Frage ist, wie kann ich es wissen? Wie kann ich wissen, dass ich nicht getäuscht bin, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Die Antwort nächste Woche. Nee. Wir wollen uns zum Schluss anschauen hier. Ich glaube, es gibt einige unzuverlässige Zeichen, aber es gibt auch einige zuverlässige Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich habe so ein paar herausgepickt, die mir eingefallen sind. Ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte ein paar Dinge durchgehen. Und mein Gebet ist, dass es entweder eine Bestätigung ist für deine Errettung auf der Basis der Bibel, dass du Sicherheit haben kannst und sagen kannst, hey, ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich weiß, ich bin Weizen. Ich weiß, ich komme in den Himmel. Oder ist der Heilige Geist überführt? Dass du kein Christ bist und dass du vielleicht klarer sehen kannst und siehst, hey, ich brauche Jesus. Ich bin auf dem falschen Dampfer hier. Also zuerst habe ich 7 unzuverlässige Zeichen oder Kennzeichen eines Christen, unter Anführungszeichen. Und die beweisen weder, dass du gerettet bist, noch dass du nicht gerettet bist. Einige haben wir schon gesehen bei diesen religiösen Leitern. Das erste ist gute Moral, gute Menschen. Leute haben die Vorstellung, ja, Christen sind gute Menschen. Ja, und das stimmt hoffentlich. Aber diese Vorstellung, gute Menschen kommen in den Himmel? Nein, nicht unbedingt. Gute Menschen kommen in die Hölle, wenn sie ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Das ist das Biblischere hier. Beispiel sind diese Pharisäer. Das waren gute religiöse Leute. Hatten sehr strenge Moralvorstellungen und die haben ihr ganzes Leben hingegeben, die bis ins kleinste Detail zu halten. Also wirklich, wirklich gut zu leben. Der Paulus hat gesagt, nach dem Gesetz bin ich vollkommen, habe ich vollkommen gelebt, diese äußerliche Gerechtigkeit. Aber doch, wir lesen Matthäus im Kapitel 23, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, ihr seid übertünchte Gräber. Ihr seht gut aus außen, aber ihr seid tot. Und hier sagt Johannes zu diesen selben Leuten, er sagt, tut Buße, bringt der Buße würdige Werke. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, einem Pharisäer, einem Mitglied im Hohen Rat, hat zu ihm gesagt, du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst, oder von oben her geboren werden. Das ist nicht deine Gerechtigkeit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Es kommt, wenn du Jesus persönlich für dich annimmst, so was er für dich getan hat. Also, guter Mensch sein, heißt gar nichts. Zweite ist Bibelwissen oder theologisches Wissen. Du kannst in einer christlichen Familie aufgewachsen sein, du kannst kananäisch reden, die ganzen christlichen Phrasen kennen, von hinten und vorne, du kannst viel über Gott wissen, du kannst sogar Theologie studiert haben. Und doch sagt Jesus in Johannes im Kapitel 5, Verse 39 und 40, wer es nachlesen will, sagt Jesus zu den Leitern der Juden, er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also, Bibelwissen ist auch nicht genug. Dritte nicht so sichere Zeichen ist religiöses oder kirchliches Engagement. Ich bin getauft, ich gehe in die Kirche, ich lese in der Bibel, das beweist überhaupt nichts. Alten Testament, die Propheten haben das Volk immer wieder zurechtgewiesen, weil sie diese Rituale ausgeführt haben, diese äußeren Dinge, ohne Beziehung mit Gott zu haben, aus dieser reinen Äußerlichkeit. Nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht zu einem Auto. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht zu einem Christen. Ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gegangen, jeden Sonntag. Und ich weiß, ich habe Gott nicht gekannt. Und ich habe mich eigentlich nicht viel um ihn gekümmert. Das beweist überhaupt nichts. Vierte ist aktiver Dienst im Reich Gottes. Nur diese Stelle hier in Matthäus 7. Haben wir nicht geweissagt und Dämonen ausgetrieben und Wunderwerke getan in deinem Namen? Waren wir nicht aktiv im Dienst? Ja, auch der Judas war der Kassier. Und du kannst Lobpreisleiter sein oder Pastor oder Pfarrer und nicht gerettet sein. Fünfte ist Bewusstsein oder Überführtsein von Sünde oder ein schlechtes Gewissen haben. Du kannst überführt sein und nicht gerettet sein. Ich meine, es gibt viele Leute, die sich schlecht fühlen und schuldig fühlen. Ich denke, in der Apostelgeschichte im Kapitel 24 haben wir ein klassisches Beispiel. Dieser römische Statthalter Felix. Da heißt es, als der Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und über das kommende Gericht geredet hat zu ihm, da wurde sein Herz mit Furcht erfüllt. Ja, der Felix war grausam, war kein enthaltsamer Mensch. Hatte drei Frauen und die Drusilla, die da neben ihm gesessen war, die hat er eigentlich einem anderen ausgespannt. Und er war überführt, als der Paulus Gottes Wort zu ihm sprach. Er hatte Angst, aber er hat es aufgeschoben, er hat sich nicht bekehrt. Wie gesagt, Buße ist mehr als Emotionen oder dass wir uns nur schlecht fühlen. Es ist Umdenken und Umkehren. Sechste ist, die Überzeugung, in den Himmel zu kommen. Wenn die meisten Leute, die du fragst, denkst du, dass du in den Himmel oder in die Hölle kommst, die sagen, in den Himmel. Okay, warum? Ja, ich habe noch niemanden umgebracht und ich bin so ein guter Mensch und meine Werke, mein eigener Standard. Gott macht es ziemlich einfach im 1. Johannes Kapitel 5, Verse 11 und 12. Weißt du, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Ziemlich einfach. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und als letztes, als siebtes Zeichen ist ein Bekehrungserlebnis oder ein Zeitpunkt einer Entscheidung. Vielleicht bist du mal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen oder hast die Hand gehoben. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kennst du Jesus? Lebst du in Beziehung mit ihm? Was ist die Frucht in deinem Leben? Wie hat Jesus dein Leben verändert? Wenn ich keine Veränderung sehe nach einer angeblichen Entscheidung, dann bin ich skeptisch. Ob das wirklich echt war. Wie gesagt, der Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Und wir können uns diese Fragen stellen, diese sieben Dinge. Und ich würde mal vermuten, die meisten können sagen, ja, das trifft zu. Und das ist gut. Aber es ist nicht verlässlich. Du kannst diese Merkmale haben, alle diese Merkmale haben und trotzdem kein Christ sein. Ich habe aber auch 9 verlässliche Merkmale gefunden. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die nur im Leben von einer Person zu finden sind, die wirklich von Neuem geboren ist, die wirklich Jesus persönlich kennt. Und das erste ist wirkliche Liebe zu Gott. Das hat der umgekehrte Mensch nicht. Römer 8, Vers 7 sagt uns, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Ja, wenn du Leute fragst, hey, hast du Gott? Werden die meisten sagen, nein. Aber erzähl ihnen mal von Jesus und über Bekehrung und rede ihnen mal die Ohren ein bisschen voll von Jesus und wie gut er ist. Und die Leute werden genervt, sagen, lass mich in Ruhe, es nervt mich. Wenn du zu Christen sagst, hey, liebst du Jesus? Sag ich, hey, ja, du auch? Ja, okay, lass uns Gemeinschaft haben. Wenn wir über Jesus reden, was er getan hat in unserem Leben, lass uns beten miteinander. Da ist Liebe da. Wenn du Jesus wirklich kennst, dann wirst du ihn lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Römer 8 sagt uns, der Vater hat den Geist in unser Herz gegeben, indem wir rufen, Abba, Vater, Papa. Das ist ein zärtlicher Ausdruck. Liebe zu Gott, Zuneigung zu Gott. Das zweite ist echte Umkehr von Sünde. Also echte Buße. Und ich denke, das ist eine Konsequenz aus unserer Liebe für Gott. Wenn du Gott liebst, wirst du Sünde hassen. Wenn Gottes Geist in dir ist, wirst du das hassen, was er hasst. Bevor wir zu Gott gekommen sind, haben wir die Sünde geliebt. Hey, Betrug und Unzucht und uns niederzusaufen. All diese Werke des Fleisches, all diese Dinge. Aber ich meine, jetzt, nachdem wir Jesus unser Leben gegeben haben, ist dieser Kampf mit dem Fleisch. Römer Kapitel 7. Oh Mann, die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und ich elender Mensch, der ich bin, sagt der Paulus. Ist dieser Kampf da. Und Mann, wenn du selbst, wenn du fällst und missbaust, dann hast du das. Und ein gutes Zeichen. Ich denke, wenn du Gott liebst, kannst du nicht in bewusster Sünde leben und glücklich sein dabei. Wir lesen im Psalm 32 von David, wo er sagt, als ich schwieg, als ich meine Sünde nicht bekannte, zerfielen meine Gebeine und durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich bin vertrocknet. Als wirklicher Christ wirst du kein fröhlicher Sünder sein. Manche sagen, ich bin Christ, aber ich bin nicht verheiratet, aber ich lebe mit meiner Freundin zusammen, ist doch okay. Oder ich praktiziere Ehebruch oder Homosexualität oder Pornografie oder ich bin ein Betrüger. Aber ich finde das ganz cool. Mir geht es eigentlich wirklich gut dabei. Ist in Ordnung, ist okay. Ich denke, du kennst Jesus nicht. Nicht, dass wir perfekt werden oder dass wir je an den Punkt kommen werden, wo wir nicht sündigen. Aber wenn wir sündigen, wollen wir schnell zurücklaufen zu unserem liebenden Vater und zurück zu Jesus und uns waschen lassen von ihm. Seine Vergebung für uns annehmen. Also Gott lieben, Sünde hassen. Der dritte ist echte Demut. Du kannst nicht gerettet werden, solange du stolz bist, solange du auf dich selbst vertraust. Jesus wird im Matthäus im Kapitel 5 sagen, selig die Armen im Geiste. Wir müssen arm werden im Geist, arm vor Gott. Jesus, ich habe nichts zu bieten. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Jesus, ich brauche dich. Rette du mich. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der in Demut zurückgelaufen ist zum Vater. Oder Johannes der Täufer, der war ein gutes Beispiel, ein demütiger Mensch. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, aber er, Jesus, er muss zunehmen. Das ist auch der vierte Punkt. Der vierte Punkt ist eine wirkliche Hingabe an Gott. Hingabe an die zur Ehre Gottes. Die eigenen Ziele hinten anstellen. Mann, ich habe ein Verlangen für Gott zu leben. Ich habe ein Verlangen, Gott zu repräsentieren, ein Zeugnis zu sein und ihn zu ehren. Ich habe diese Leidenschaft für Gott und für sein Reich. Jesus hatte das. Er hat gesagt, Vater, verherrliche deinen Namen. In Lukas 9 sagt er uns, er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Verleugne sich selbst, die eigenen Pläne, die eigenen Wünsche werden hintangestellt. Mann, ich will, dass ich Gott ehre. Das ist das Verlangen meines Herzens. Paulus bringt es auf einen Satz, er sagt, das Leben ist für mich Christus. Und er sagt, sein Wunsch war, dass Christus in seinem Leib groß gemacht wird, sei es ihm durch Leben oder durch Tod. Philipperbrief in Kapitel 1. Es wird keinen Nichtchristen finden, der diese Leidenschaft für Gott hat. Glaube ich. Das ist nicht, wie die Welt denkt. Die Welt sagt, oh, ich will mich verherrlichen, ich bin selbstsüchtig, ich lebe für mich selbst, nicht für Gott. Also wieder als Kinder Gottes, wir werden nicht perfekt sein, aber diese Tendenz wird da sein. Das Verlangen unseres Herzens haben an Gott. Ich will dich ehren. Das ist mein Leben. Fünfte sichere Kennzeichen ist Sehnsucht nach persönlicher Gemeinschaft mit Gott. Ja, das äußerliche Gebete rumrattern, wie Jesus gesagt hat, vor anderen Leuten, um gesehen zu werden, sondern wirklich nach persönlicher Beziehung, persönlicher Gemeinschaft mit ihm. Und ich meine, wir werden nie perfekt werden in unserem Gebetsleben. Ich denke, als Christen, wir fühlen uns eher immer schuldig, weil wir nicht genug beten. Aber es ist dieser Geist in uns, der sagt, aber Vater, der sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Ich finde es interessant, die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Sie haben gesagt, lehre uns predigen oder evangelisieren. Lehre uns beten, Herr. Die haben was gesehen von dieser Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater. Das ist auch etwas, was wir nicht sehen bei Menschen, die Gott nicht kennen. Die werden nicht früher aufstehen, um stille Zeit zu halten. Persönliche Zeit mit Jesus. Die suchen den Herrn nicht. Reden nicht mit ihm, da ist das Verlangen nicht da. Und ja, wir beten wahrscheinlich alle zu wenig. Aber es ist uns schmerzlich bewusst, dass wir es nicht tun. Sechste Kennzeichen, was mir eingefallen ist, ist Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 3, im Vers 14. Da sagt er, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ich meine, ehrlich, hast du Christen geliebt, bevor du dich bekehrt hast, bevor du zu Jesus gekommen bist? Also mir sind sie eher auf die Nerven gegangen. Ich habe nicht ihre Nähe gesucht. Ich bin lieber mit meinen nichtchristlichen Freunden rumgehangen. Aber jetzt triffst du Geschwister und man, es ist gleich dieses Band da zwischen uns und wir haben diese Gemeinschaft und egal wohin du kommst. Eine wunderbare Sache, wo immer du hinkommst auf der Welt, ach, du liebst Jesus, Mann, Gemeinschaft, das zieht uns an, Gemeinschaft mit anderen Christen. Siebter Punkt ist Absonderung von der Welt. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, ihm unser Leben geben, dann ist das was Radikales. Dann ist es so ein Wechsel vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Radikale Sache. Jakobus sagt uns im vierten Kapitel in seinem Brief, im Vers 4, sagt, die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft wider Gott. Also wo fühlst du dich zu Hause? Ist das in der Bar oder in der Gemeinde? Wofür lebst du? Für die Lust dieser Welt, für Materialismus oder Positionen oder für Jesus? Und wenn du Jesus wirklich kämpfst, dann, hey, wir sind alle nicht perfekt. Aber wir kämpfen eher mit dieser Lust. Wir merken, das ist dieser Kampf in uns. Aber wenn du den Herrn liebst, wieder wirst du diesen Wunsch haben, heilig zu leben. Achte Punkt, vorletzte Punkt ist geistliches Wachstum. Matthäus 13 gibt Jesus uns dieses Gleichnis vom Samen und von den verschiedenen Böden. Und er hat gesagt, Same, der auf guten Boden fällt, der bringt Frucht. 100-fach oder 60-fach oder zumindest 30-fach. Aber da wird Frucht sein. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 15, er hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wenn du wirklich Jesus liebst und kennst und ihm nachfolgst, da wird Frucht, da wird Wachstum da sein in deinem Leben. Solltest zurückschauen können und sagen können, ich kenne Jesus besser heute als vor 5 Jahren. Und ich bin Jesus ähnlicher als vor 5 Jahren. Und ich liebe ihn mehr als vor 5 Jahren. Da wird Wachstum da sein. neunte sichere Zeichen ist, und ich denke, die sicherste Frucht in unserem Leben ist Gehorsam gegen Gott. Ich meine, das ist sicher nicht das, was natürlich kommt. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen. 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn wir nicht gerettet oder wenn wir wirklich gerettet sind, werden wir dieses Verlangen haben, Gott zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Ja, ist klar, wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir ihm gefallen. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Wir wollen ihn nicht verletzen, wir wollen ihm gefallen. Wir werden die sein, die beten und sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht mein Wille geschehe im Himmel, so wie auf Erden, sondern dein Wille, Gott. Psalm 40 sagt David, deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Gott wird sein Gesetz auf mein Herz schreiben. Es wird mein Wunsch werden, seinen Willen zu tun. Ich werde übereinstimmen mit ihm, der Wunsch meines Herzens. Verlangen, ihm zu gehorchen. Und ich weiß nicht, ob uns das jemals perfekt gelingen wird. Ich sehe auch diese Tendenz in mir zu sündigen, diese Tendenz in mir selbstsüchtig zu sein, dieser alte Mensch. Aber es ist der Wunsch da, in meinem Herzen Gott zu gefallen, seinen Willen zu tun. Also 9, ich denke doch halbwegs sichere Kennzeichen. Und wenn wir alle die mit Ja beantworten können, dann werden wir herausfinden, dass wir auch die ersten 7 mit Ja beantworten. Aber vielleicht ist jemand da, der ein bisschen, naja, besorgt geworden ist um seine Seele. Das ist eine gute Sache. Besorgt, weil er die richtigen Merkmale nicht gefunden hat. Und das ist einerseits ein Schock, weil wenn du stirbst, kommst du nicht in den Himmel. Aber andererseits ist es ein Segen, weil du den wahren Zustand kennst. Gott hat dir durch sein Wort offenbart, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Und das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit. Aber jetzt musst du dich entscheiden, was du damit tust. Ich möchte nur das eine sagen, Jesus liebt dich, Gott liebt dich leidenschaftlich und Jesus hat alles für dich getan am Kreuz. Er hat deine Erlösung erkauft, für all deine Sünden bezahlt. Und er bietet es uns an als Geschenk und sagt, nimmst du es an. Das ist deine Entscheidung. Aber jetzt ist die Zeit, diese religiösen Fassaden zurückzulassen. Und wirklich, wirklich zu ihm zu kommen, umzukehren, Buße zu tun. Wirkliche Buße. Und wenn das irgendjemand anspricht, keine Angst, ich werde keinen Bekehrungsaufruf machen, jetzt muss niemand noch vorkommen, muss niemand die Hand heben, aber du musst zu Jesus kommen. Zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich erkenne, dass ich schuldig bin vor dir und Mann, ich glaube, ich bin am falschen Dampfer. Selbst mein Leben bestimmt, habe nicht dir vertraut für meine Erlösung. Aber Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich will das jetzt für mich, das will ich annehmen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Als mein Retter, aber auch als mein Herr. Und ich will ab heute für dich leben. Einfaches Gebet. Und wenn irgendjemand beten will, auch wir sind für euch da. Jederzeit. Ich denke, vielleicht nicht das beliebteste Wort heute, aber ein wichtiges Wort. Johannes sagt, tut Buße und das bereitet den Weg für Jesus in deinem Herzen. Umzudenken, umzukehren zu ihm. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen. Zuallererst, dass du einen Weg gemacht hast, damit wir in Beziehung kommen können mit Gott. damit wir gerettet sein können. Wir danken dir so sehr dafür, Jesus. Weil wir erkennen das total. Wir sind es nicht wert und wir haben es eigentlich nicht verdient. Wir sind nicht viel besser als diese Pharisäer und diese Sadduzäer in uns selbst. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt. Und Jesus, das feiern wir heute und darin freuen wir uns. Danke, Herr. Danke für deine Gnade in unserem Leben. Und danke, Herr, dass du uns die Augen öffnest. Dass wir dich erkennen durften. Deine Wahrheit, dein Wort. Wir danken dir für dein Wort. Und Jesus, wir haben wirklich diesen Wunsch, Zeugnis zu sein für dich. Und oh Gott, wir freuen uns, dass Menschen das doch irgendwie nun sehen konnten gestern. Uns fällt es oft gar nicht mehr auf. Wir denken, wir sind so furchtbare Zeugnisse für dich. Wir danken dir auch für die Ermutigung. Und wir bitten Jesus, dass du Menschen zu dir ziehst in dieser Stadt. Menschen, die dich nicht kennen. Wir wissen, du hast sie so lieb, Herr. Gib auch uns dasselbe Herz für sie. Und Jesus, füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir deine Zeugen sein können diese Woche und ja, in deiner Kraft leben. Darum bitten wir in Jesu Namen.